können morgen unsere Morgenstunde wieder beginnen im Namen Jesu.
Dürfen die Sonderstellung des Apostels Paulus in ganz bestimmten gewaltigen Zusammenhängen möglichst aus dem Gesamtzeugnis der Schrift Alten und Neuen Testamentes näher ansehen. Paulus im Gesamtrahmen der Schrift. Wir wissen, er hatte die gewaltige, besondere Gnade und Gabe zur Verkündigung der Herrlichkeit des Evangeliums der Gnade Gottes, ausgehend von der Herrlichkeit unseres glückseligen Gottes, wie er schreibt. Dieses Evangelium, welches er persönlich empfangen hat, welches mir, Paulus, anvertraut worden ist. Die beiden fast unfassbaren, mindestens das eine, was er schriftlich festhalten durfte, so freue ich mich in den Leiden, freue ich mich und ergänze die Leiden des Christus in Bezug auf den Leib des Christus. Da haben wir uns alle gefragt, ja Paulus, hat Jesus nicht gerufen, es ist vollbracht. Was hast du noch zu ergänzen, abzuschließen, zu vollenden? Diese heikle Frage steht vor uns. Wir haben die Aussage schriftlich als Wort Gottes durch den Heiligen Geist ihm gegeben. Also, wir haben es anzuerkennen, dürfen aber darum bitten, das zu verstehen. Und da dürfen wir heute zurückgreifen auf zwei einzige Verse im Alten Testament, die vorerst wiederum kurz und bündig vor uns stehen und der Geist, der uns gegeben ist, überführt uns wieder von den unausforschlichen Weisheiten Gottes, die in diesen beiden Versen verborgen sind. Paulus im Gesamtrahmen der Schrift, da ist mir wichtig geworden, wenn es ihm gegeben ist, das Wort Gottes zu vollenden, und zwar im Sinne von wirklich, was noch mangelt, zu ergänzen, wie was noch mangelt an den Leiden des Christus, zu ergänzen. Das Wort Gottes zu ergänzen. Dann ist mir wichtig geworden, ich kann ja nur etwas ergänzen, wovon eine Masse vorhanden ist, die der Ergänzung bedarf. Was heißt das praktisch? Die Offenbarungen, die Gott dem Apostel Paulus, und zwar mit Vorliebe in Form von Geheimnissen Gottes, vom Geheimnis des Evangeliums, vom Geheimnis des Christus, vom Geheimnis des Leibes des Christus. In solchen gewaltigen letzten Offenbarungen ist nun diese Ergänzung, die dem Apostel Paulus gegeben ist, vor uns. Und die Masse, die der Ergänzung bedarf, ist das ganze übrige Wort Gottes. Altes und Neues Testament. Die Ergänzung ohne die Masse, die der Ergänzung bedarf, also die ganze übrige Schrift, Altes und Neues Testament, außer Paulus, ne? Die Ergänzung an und für sich ist nichts wert. Ohne die Masse, die der Ergänzung bedarf, oder abgeschnitten. Und die Masse ohne die Ergänzung ist auch nichts wert, denn vor Gott gilt nur das ganze Vollkommene, wo nichts fehlt. Wenn ich 1000 Gebote des Gesetzes halte, nein, 1000 Gebote sind da, 999 halte ich und strauchle nur in einem, dann bin ich alle anderen 999 schuldig. Das ist die eine Seite. So klar, vollkommen steht die Forderung des, die Gesamtforderung des Gesetzes vor uns. Und so vollkommen steht das Gesamtgeschenk der Gnade Gottes vor uns, die keine Idee und keinen Atomkern von Werken oder Leistung oder Gesetz in sich dulden kann. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Das sind Totalansprüche. Die besondere Stellung des Apostels Paulus als Abgesonderter haben wir nun abgesondert von Mutterleibe an, schreibt er. Wir haben ja lernen dürfen, welches Schwergewicht, welche Bedeutung für jeden Menschen der Mutterschoß hat. Und hier von Mutterleibe an abgesondert für das Evangelium Gottes an die Nationen. Josef seinerseits hat als Mutterschoß den der Rahel. Es ist die Frau, die Gott ihm zugeführt hat, die Gott dem Vater Jakob zugeführt hat, als er noch auf der Flucht war vor seinem Bruder Esau. Rahel, und die Rahel bekam nur zwei Söhne von ihrem Mann, der sie in Liebe erwählt hat, nämlich Josef und Benjamin. Josef und Benjamin allein kommen aus dem Mutterschoß, den Jakob in Liebe erwählt hat. Die anderen 10 Söhne Jakobs kommen aus anderen Mutterschößen, die er nicht auserwählt hat. Was heißt das für uns? In Bezug auf Christus als einzig gezeugter und geborener vorerst und als erstgeborener Sohn Gottes hat der Geist Gottes nun die Gestalt des Josef vor uns hingestellt. Wir wissen, der Zeit und dem Fleische nach war Ruben, zu Deutsch siehe ein Sohn, der Erstgeborene in dieser Welt nach Zeit und dem Fleische nach Ruben. Aus dem Mutterschoß der Frau, die der Schwiegervater, dem Jakob, der 7 Jahre für die Rahel gedient hat, 3, wunderbar. Dem Mutterschoß der Frau, der älteren Schwester der Rahel, welche in der Hochzeitnacht vom Schwiegervater, dem Jakob, in der Finsternis unterschoben wurde. Eigenartige Dinge. Nur Josef und Benjamin aus dem Mutterschoß der Rahel. Diese Dinge durfte ich vorerst herausstellen, damit, wenn wir nun die beiden Verse im Alten Testament anvisieren, schon eine Ahnung haben und nachher noch Einzelheiten erkennen dürfen, hören, sehen und verstehen können, wie deutlich, klar, einmalig unser Gott diese Ordnungen vor uns hingestellt hat. Und zwar schlagen wir auf, um die Stellung des Josef als Erstgeborenen kennenzulernen, wie denn das zuging. Ich darf es gleich so sagen: Vor Gott ist nicht der Erstgeborene eines Vaters, der geboren, gezeugt und geboren worden ist, unter Betrug, sondern der ist der Erstgeborene des Vaters, der aus dem Mutterschoß kommt, gekommen ist, den der Vater in Liebe erwählt hat. Dürfte klar sein. Wir schlagen auf 5. Mose 21, Vers 17. Da ist die Rede, ja. Sondern den Erstgeborenen, den Sohn der Gehassten, soll er anerkennen, dass nach dem Gesetz, dass er ihm 2 Teile gebe von allem, was in seinem Besitz gefunden wird, denn er ist der Erstling seiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Also, ob geliebt oder gehasst, spielt nach dem Gesetz keine Rolle. Erster Grundsatz. Dann 1. Chroniker 5, Vers 1. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels. Denn er war der Erstgeborene. Weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josefs, des Sohnes Israels, gegeben. Aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet. Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern und der Fürst kommt aus ihm. Aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Josef zuteil. Kleine Bemerkung. War erst einfach festgestellt. Ruben hat sich schwer versündigt in sexueller Hinsicht und da wird Josef deshalb in die Erstgeburt bestellt und gegenüber Juda, der das Fürstentum hat, nicht Juda hat die Erstgeburt, sondern Josef Erstgeburt. 5. Mose 33. Bei uns der Segen des Mose über die 12 Stämme. Von Vers 13 an, Josef, gewaltige Segnungs, überfließender Akt, Gesegnet von Jehova sei sein Land, vom köstlichsten der Himmel, vom Tau und von der Tiefe, die unten lagert, und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und vom köstlichen der Triebe des Mondes, bitte, der Triebe des Mondes, Nachtschattengewächse, und vom vorzüglichsten der Berge der Urzeit, vom köstlichsten der ewigen Hügel, alles das Köstlichste, alles Köstlichste ist dem Josef übergeben. Der hat die Erstgeburt. Und jetzt? Vers 17, jetzt noch gerade Vers 16 doch noch. Und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte, es komme auf das Haupt Josefs und auf den Scheitel des Abgesonderten unter seinen Brüdern. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stieres, und Hörner des Wildochsen sind seine Hörner. Mit ihnen wird er die Völker niederstoßen, allzumal bis an die Enden der Erde. Und das sind die Zehntausende Ephraims und das die Tausende Manasses, also die Nachkommen der Söhne Josefs. 1. Mose 49, schlagen wir gerade noch auf, dass wir hier die Ergänzung haben. Mose 49. Die Verse 23, 24. Das ist eine Berichterstattung wegen der seiner Gebeine, die nach Israel dann gebracht werden sollen. Hier. Vers 22. Sohn eines Fruchtbaums ist Josef, Sohn eines Fruchtbaums am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer des Gesetzes. Und es reizen ihn, wen? Den Josef. Und schießen. Und es befehlen ihn die Bogenschützen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dort kommt der Hirte, der Stein Israels. Nur so weit. Also, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Das heißt, unter den Tieren, ja, wir denken, die Cherubim, einer eines Tiers Angesicht, Repräsentant der Haustiere. Und Stier stellt die Majestät der Erstgeburt und die Kraft des Erstgeborenen dar. Und deshalb hier Josef im Stierbild. Und nun, warum? Hörner eines Wildochsen sind seine beiden Hörner. Und dann haben wir gelesen, was ist darunter zu verstehen? Die Militärmacht seiner Nachkommenschaft, was Ephraim und Manasse betrifft. Ephraim, Manasse und Benjamin waren in der Lagerordnung Israels im Westen gelagert. Es gibt ja, das habe ich schon, ich war kaum zum Glauben gekommen, schon zur Kenntnis bekommen, im Westen, den allangelsächsischen Völkern, eine Lehre, die sogenannte Britisch-Israel-Lehre. Die sagen, der Hauptkerntrupp der Engländer, da sind Söhne Manasses da, Hauptkerntrupp der USA, Söhne Ephraims. So. Christus wird dargestellt, hier durch Josef, als Stier, Majestät. Erstgeborener. Christus vollkommen richtig. Warum nun Hörner eines Wildochsen sind die Hörner? Das heißt, Christus bedient sich jetzt wieder am Ende der Tage Nachkommen der Söhne Josefs, Ephraim und Manasse, um die Völker alle niederzustoßen, bitte, vollständig in die Knie zu zwingen, ja, bitte, darf gleich weiterfahren, nur mit der Bemerkung, Dritter Weltkrieg, ja, USA kommt zur Weltherrschaft um Israels Willen, und da erfüllen sich diese Dinge, weil es sich hier um Kampf wieder Fleisch und Blut handelt. Deshalb sind das Hörner eines Wildochsen. Das sind nicht die Hörner, die Stoßkräfte der Liebe des Christus. Er bedient sich aber aus seiner Herrlichkeit um Israels Willen, der von ihm wunderbar geordneten Zerstreuung der Söhne Israels, und benutzt die für den gegenwärtigen Staat Israel, wenn es jetzt nach Fleisch und Blut zu kämpfen gilt, in Israel, für Israel und Israel selbst. Gewaltige Zusammenhänge. Und jetzt schlagen wir die beiden Stellen auf, und zwar Josua, Buch Josua. Josua 6, den einen Vers 26, Entschuldigung. Josua 6, Vers 26. Und Josua schwur in selbiger Zeit und sprach: Verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird, also wieder aufbauen wird, mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Dieses mit bedeutet, was die Elberfelder unten bemerken, um den Preis seines Erstgeborenen. Wenn der Mann, der Wart Jericho, trotz diesem Fluch des Josua wieder aufzubauen, beginnt, den Grund zu legen für die Mauern, kommt sein Erstgeborener um. Wagt er weiter zu bauen und kommt an die Vollendungsarbeiten, die Tore der Vollendung einzuhängen, dann kostet es das Leben seines jüngsten Sohnes. Ein Vers. Wenn Josua im Neuen Testament erwähnt wird, dann heißt er im Neuen Testament Jesus. Josua. Wenn Josua schwört, dann heißt es, da gibt es keinen Grund und gar keine Möglichkeit, dass das, was in diesem Fluch formuliert ist, irgendwie ausbleiben könnte, zunichte gemacht werden könnte. Aus ihr gibt gar keine Begründung, gar keine Möglichkeit. Und Josua schwur in selbiger Zeit, jetzt kommt die Formulierung dieses Fluches, der geschworen ist. Verflucht vor Jehova ist der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten die Tore aufstellen, einhängen. Grundlegung, unten, Fundamente. Vollendung einer Stadt, Einhängen der Torflügel, der Stadttore. Ich habe diese Worte so gelesen, also soll sich ja keiner unterstehen, auch nur daran zu denken, diese Stadt Jericho, die eben nun vollständig zerstört worden ist, offensichtlich mit Eingriff von Gottes und heiliger Engel zugunsten Israels, das, was für David die Stirn des Goliath war, war für Josua Jericho. Wenn David die Stirn des Goliath trifft, dann ist der Sieg Israels. Und die Philister sind schon geschlagen. Trifft er sie nicht, dann ist es umgekehrt. Kann Jericho die Stirne der kananitischen Nationen, wo wieder Götter sich eingemischt haben mit Töchtern der Menschen. Deshalb waren wieder die Riesen da, wie in den Tagen Noahs. Und die 40 Jahre hat Gott gewartet, bis ganz die 70 Nationen der Kananiter total verseucht waren mit dieser Vermischung zwischen Gottes Söhnen und Töchtern der Menschen im Lande Kanaan. Und dann erst konnte Israel einziehen und das Gericht durchführen. Also so habe ich gedacht, soll ja keiner sich unterstehen, auch nur daran zu denken. Warnung und dann noch mit dem Schwur. Aber wie steht das hier? Ihr habt schon gehört, wie ich da betont habe. Verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Direkt Zukunftsaussage, was geschehen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten wird er ihre Tore aufstellen. Ersten Könige 16, 34. Zweiter Vers, den wir beachten. 1. Könige 16, 34. In seinen Tagen baute Hiel, der Betheliter Jericho wieder auf. Mit Abiram, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund und mit Segub, seinem Jüngsten, stellte er ihre Tore auf. Nach dem Worte Jehovas, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Das sind die beiden Verse. Also, stimmt's? Dieser Ausspruch Josua war genaue prophetische Voraussage. In Form eines Fluches, der mit einem Eidschwur vollkommen sichergestellt ist. Gibt es nichts zu ändern. So geschah es. Aber das, was hier geschah, ist nur wieder der Schattenriss von einem Körper, der in einem umso helleren Lichte wohnt, als der Schattenriss dunkel ist. Zwischen dem Körper, der den Schatten wirft, und dem Schatten stimmen nur zwei Beziehungen überein. Nur die Umrisse des Körpers sind am Schatten sichtbar und die Bewegungen des Körpers. Denn dann, je dunkler ein Schatten, umso heller das Licht, in dem der Körper, der den Schatten wirft, steht und geht. Das ist das weitere Gesetz. Wenn ich von einem Körper, den ich nicht kenne, von vier verschiedenen Seiten einen Schattenriss habe, unter dem und dem Winkel entstanden, das Licht einfällt, dann kann ich den Körper modellieren. So sind die vier Evangelien zum Beispiel, die vier Seiten, in denen die Herrlichkeit des Christus schattenhaft da ist, vorgeführt. Was die Evangelien betrifft, da haben wir schon den Eigenschatten. Da kann Johannes schreiben, was wir betastet haben. Was wir betastet haben, Eigenschatten, dem Licht abgewandt. Da kann man schon die Formen abtasten, aber hierher zurück. In seinen Tagen, in was für Tagen? Des gottlosen Königs Omri, Jerobeam. In seinen Tagen baute Hiel. Jetzt, was heißt das? Hai heißt Leben. Und El, das wissen wir ja alle, heißt Gott. In seinen Tagen baute der lebendige Gott Chael Jericho wieder auf. Was? Ja, halt, halt, halt. Wenn dieser Mann namens Chael, der lebendige Gott, den lebendigen Gott, ein Schattenbild für den lebendigen Gott ist, dann ist natürlich Jericho nicht die irdische Stadt. Dann müssen wir in diesen Gleichnissen der Schrift, die alle mathematische Gleichungen sind, wenn ich ein Stück hier auf das Tausendfache erweitere, dann muss ich die anderen Stücke auch um das Tausendfache erweitern. Wenn ich einen Menschen zu Gott erhebe, dann muss ich die anderen Dinge auch in göttliche Hoheiten erheben. Stimmt dann die Gleichung wieder? Dann ist die Gleichung in der Waage und die Werte, die eingesetzt sind, die stimmen. Und dann stimmt auch die Auslegung. Wir werden sehen. In seinen Tagen baute Chael, der Betheliter, was heißt denn das? Haus Gottes, der im Hause Gottes zu Hause ist. Ist das der lebendige Gott? Jericho werden wir näher ansehen. Um den Preis ab Irams legte er ihren Grund. Ab heißt Vater. I heißt Mein. Ram heißt Höhe. Um den Preis dessen Vater in der Höhe ist, seinem Erstgeborenen, hat der lebendige Gott einen erstgeborenen Sohn. Ist dessen Vater in der Höhe? Besonders dann ist das wichtig, wenn der Sohn in Niedrigkeit da unten ist. Hat der lebendige Gott mit seinem Sohn, dessen Vater in der Höhe ist, einen Grund gelegt? Einen Rechtsgrund gelegt, dass er eine ganze Schöpfung, die er selber dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen hat, die Rechtsgrundlage habe, die ganze Schöpfung wieder neu aufzubauen. Oh. Liebe Geschwister, das ist nur Altes Testament. Merken wir jetzt schon, was hat Paulus für einen Dienst? Grundsätzlich das vorhandene Wort Gottes zu ergänzen, zur Vollendung zu führen. Merken wir, in den Dingen, die er zu ergänzen hat, die Krone aufzusetzen hat, zu vollenden hat, nicht? Die Erklärungen dafür, wo sind? Dort, wofür er jetzt nicht nur die Ergänzung schriftlich festzuhalten hat, sondern in seiner Person selber darstellt, werden wir entdecken. Als ich das schauen durfte, der lebendige Gott im Hause, vom Hause Gottes, baut das, was dem Fluch der Vergänglichkeit übergeben ist, wieder auf. Das kann er aber nur nach diesem Fluch, nach der Formulierung dieses Fluches, wenn er, der lebendige Gott, bereit ist, eine dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfene Schöpfung wieder aufzubauen, um den Preis der Dahingabe ab Irams, seines erstgeborenen Sohnes, dessen Vater in der Höhe ist. Kann er den Grund legen für eine neue Schöpfung? Nur um diesen Preis. Wer von uns würde wagen, wenn Gott sagen würde, ja bitte, kann ich nicht machen, was ich will? Ich habe wohl die gegenwärtige Schöpfung und eine erste dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen, aber wer will mich hindern, nach freiem Willensentschluss, einfach weder mir nicht, dir nicht, nach niemand zu fragen, eine neue Schöpfung zu machen. Liebe Geschwister, da wären wir ja, das würden wir ganz selbstverständlich anschauen. Da belehrt aber der Apostel Paulus den Apostel Petrus eines Besseren. Petrus wagte auch unter die Nationen zu kommen und wagte eines Tages sich mit seinen Mitarbeitern an gemeinsame Tafel, Tisch zu setzen mit den Unbeschnittenen aus den Nationen. So. Fein, dass er das wagte. Was hat er da gemacht? Da hat er die Zwischenwand der Umzäunung, die das Gesetz aufgerichtet hat, abgebrochen, der Petrus. Ne? Ein Jude, ein Israelite, durfte doch keine Gemeinschaft, Tischgemeinschaft haben mit einem Unbeschnittenen. Oder jetzt gar einer in Christo Jesu, ein Gläubiger, und der Führer der Zwölf. Jetzt kommen einige, nicht nur von Jerusalem, sondern ausgerechnet von Jakobus. Von Jakobus. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Gewerken gerechtfertigt wird, nicht aus Glauben allein, Jakobus. Ne? Es hat einer, der Petrus, oh, jetzt kommen, doch kommen die von Jakobus. Was macht Petrus? Dann aber schnell weg, das können die nicht ertragen, das gäbe Katastrophe. Also, eben hat Petrus die Mauer, die Zwischenwand, die das Gesetz aufgerichtet hat, abgebrochen. Und was macht er jetzt wieder? Baut er sie wieder auf. Zum Glück ist Paulus da und sagt vor allem Petrus, wenn ich das, was ich eben abgebrochen habe, mir nicht, dir nicht wieder aufbaue im nächsten Augenblick, dann stelle ich mich selber als Übertreter dar. Aha. Bitte? Ist Gott gleicher Meinung? Kann Gott, wenn er eine Schöpfung, nachdem er heiligen Engeln dieses Gesetz von Sinai genehmigt hat, sanktioniert hat, um es auf Israel zu legen und dieses Gesetz in die Herzen der Menschen geschrieben hat. Ja. Die ganze Schöpfung dem Fluch der Vergänglichkeit unterworfen hat, kann dann Gott einfach, weil er Gott ist, mir nicht, dir nicht eine neue Schöpfung machen. Dann würde Gott sagen, dann würde ich mich, so hat Paulus gesagt, dann würde ich mich Gott selbst als Übertreter darstellen. Also so geht das nicht. Aber wie geht es? Jetzt haben wir gerade den Beweis, wie wir, Paulus, wie der Heilige Geist das Gesetz bestätigt, in dem Sinne, wie Paulus schreibt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Vorerst aber bin ich fleischlich, der Buchstabe des Gesetzes kann mich nur töten und verdammen. Und jetzt, in Christo Jesu, durch den Heiligen Geist belehrt, wissen wir nicht nur, dass das Gesetz geistlich ist, sondern jetzt können wir das ganze Gesetz von vorn bis hinten noch einmal ganz neu lesen. Und was wir jetzt erleben können, können wir durchgehend erleben, dass alle Flüche des Gesetzes aufgrund von Golgatha, Grundlegung mit dem Erstgeborenen, in den wunderbarsten Segen verwandelt sind. Alle Flüche des Gesetzes, ohne einen Buchstaben zu ändern. Und alle Forderungen des Gesetzes, Geschenke Gottes, Geschenke der Gnade Gottes. Wir haben das Gesetz schon so gelesen. Paulus fasst das wieder kurz zusammen in das Wort Römer 3. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Liebe Geschwister, wir haben also Gesetz und Propheten erst dann richtig gelesen, wenn uns Gesetz und Propheten bezeugen, dass wir ohne Gesetz und ohne Propheten in Gottes Gerechtigkeit geworden sind. Haben wir das Alte Testament auch schon so gelesen? Ja, jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir eine Kostprobe. Weiter. Um den Preis Abirams, dessen Vater in der Höhe ist, seinem Erstgeborenen, legte er ihren Grund. Steht das irgendwo geschrieben? Dass Christus, dass Gott mit Christus in Grund gelegt hat. Wer hat hier wieder den Vorrang, das zu bezeugen? Und zwar ganz gestattet ihr mal, sagt ganz überheblich, ganz hochmütig. Paulus, ihr versteht mich dann sofort wieder recht. So habe ich, Paulus, als weiser Architekt den Grund gelegt. Ist das etwas überheblich wieder? Ne? Ja, du, Paulus, du hast kräftig geholfen, den Grund zu legen. Ne? Als größter Sünder, als vornehmster Sünder. Ne? Hast du kräftig geholfen, dass dieser Grund so gelegt werden musste. So habe ich als weiser Baumeister den, griechisch Architekt, nicht Baumeister, bitte, der Vater Jesu, Josef, der war nicht Baumeister, nicht Zimmermann. Habt ihr in Israel schon Chalets und Holzhäuser gesehen? Nee. Nein, der war Tekton, das heißt Baumeister, Maurer, Maurermeister. Also Jesus mit der Säge und dem Hobel und so weiter, dürfen wir uns abgewöhnen. Warum überhaupt? Der Vater nach dem Gesetz, nur nach der Schwager-Ehe. Josef hat Jesus nicht gezeugt. Josef war Tekton. Und Paulus ist Architekton. Tekton ist Baumeister, der den Bau ausführt, und Architekton ist der, der die Pläne macht. Im Großen und Höchsten ist Gott der Vater, der Architekton, und der Sohn ist der Tekton. Durch den Sohn hat er die ganze Schöpfung ausgeführt und mit ihm den Grund gelegt. Und, wie fährt Paulus weiter, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Herrlich. Um den Preis seines Erstgeborenen, dessen Vater in der Höhe ist, legte der lebendige Gott den Grund.
Halleluja!
Oh, ja, herrlich, ja. Ja, da haben wir Architekten und wir Bauleute, ja, das war's. Jetzt können wir auch noch hochmütig werden, nicht nur der Paulus. Aber liebe Geschwister, könnt ihr mein Missvergnügen verstehen, wenn ich den zweiten Teil las und mit Segub, seinem Jüngsten, stellt er ihre Tore auf, habe ich gedacht, oh wie schade, dass da noch ein Jüngster funktioniert. Da mit dem Erstgeborenen, das stimmt wunderbar. Und dann, ja, wenn ich jetzt in Säckingen gewesen wäre, hätte ich den Trompeter von Säckingen gespielt. Wie heißt das so schön? Es wäre zu schön gewesen, es hat nicht sollen sein. Ja. Bitte Kassette wenden. Halt. Es handelt sich, dann bat ich den Herrn um, du siehst meine Verlegenheit und mein Bedauern, fast meine Tränen, weiß nicht weiter, hilf sofort das Gebet, Herr, zeige mir doch irgendwo, wieder in der Bibel, ein Modell, eine Familie, wo ein Erstgeborener eine Hauptrolle spielt und ein Jüngster eine Hauptrolle spielt. Kaum gedacht. Brauchen wir dabei zu suchen? Hat Jakob einen Erstgeborenen? Ja, einen Erstgeborenen nach dem Fleisch. Hat er aber auch einen Erstgeborenen, den Gott als solchen erst anerkennt, namens Josef? Aha. Gibt es da auch einen jüngsten Sohn des Jakob? Wie heißt denn der? Benjamin. Der heißt Benjamin. Und am Anfang haben wir gehört, nur Josef und Benjamin kamen aus welcher Mutterschoß? Der Rahel, der Frau, die Jakob in Liebe auserwählt hat. Aha. Die anderen Brüder haben wohl den gleichen Vater, bitte, aber nicht die gleiche Mutter. Ist das ein Unterschied in der Praxis? In der Beurteilung Gottes? In der Beurteilung nach dem Heiligen Geist? Ja, da muss ich aber auch Atem holen, ne? Was das bedeutet, auf Christus durch Josef dargestellt und Saul von Tarsus, nachher Apostel Paulus, durch Benjamin dargestellt. Nur die zwei gleicher Mutterschoß. Nur die zwei. Ich sage es nur das Negative. Ein Stempel selber, das ist immer negativ. Erst wenn er aufgedrückt wird, haben wir das Positive. Das überlasse ich dem Herrn, das verständlich zu machen. Und jetzt? Wie heißt denn der Jüngste? Und mit Segub seinem Jüngsten. Um den Preis Segub seines Jüngsten stellte er die Tore auf. Der Vollendung der Stadt. Bevor wir den Namen Segub hören, was er bedeutet, schnell die Praxis des Geschehens. Bei dem Mann, den Menschen, Chiel. Da beginnt der Mann wieder aufzuräumen mit seinen Arbeitern und erste Arbeit, Fundamente der Stadtmauern, hebt er aus, kommt ein Levite gesprungen und sagt, du, was hast du da im Sinn? Ha, ich baue Jericho wieder auf, ich vermag das. Was? Jericho wieder aufbauen? Weißt du nicht, was Josua mit dem Fluch, mit dem Schwur da gesagt hat? Da würde ja dein Jüngster umkommen, dein Ältester umkommen. Dann sagt er, was? Das hat Josua gesagt. Ja, bitteschön, verehrter Levite, mein Erstgeborener liegt schon da unten. Der liegt schon da unten. Komm, haben wir begonnen, da greift er da unten und er drutscht und hat ihn gleich zugedeckt. Sagt der Levit, was? Was überlegt der Levit? Ja, wenn das erste Wort des Josua schon erfüllt ist, kann kein Engel und Mensch den hindern, weiterzubauen. Hat er den Grund gelegt? Nach dem Wort Josuas mit dem Schwur. Ist das erfüllt? Wer kann ihn hindern, weiterzubauen? Wer kann unseren Gott hindern, weiterzubauen, bis zur letzten Vollendung? Hat er, der lebendige Gott, den Grund gelegt? Nach dem Fluch des Josua. Aha. Jetzt, aha. Also er baut weiter. Schweren Herzens. Was weiß er? Ja, wenn das auch noch stimmen würde, wenn ich weiterbaue und die Tore der Vollendung einhänge, dann kommt mein geliebter Jüngster noch um. Wollen mal sehen. Wollen mal sehen. Baut weiter, und so geschah es. Nun, also ganz irdisch im Schattenriss. Also wird das auch geistlicherweise geschehen und ist schon gewaltig dran zu geschehen. Segub heißt nämlich das, was wir in 1. Korinther 12 nach Darstellung der Gnadengaben und Geistesgaben Paulus dann schreiben darf und muss als Übergang zu dem wunderbaren Kapitel 1. Korinther 13, Hohes Lied der Liebe. Da hat Bruder Knoch treffend übersetzt. Ja, und trachtet noch nach den vorzüglicheren Geistes- und Gnadengaben. Und, Herr Paulus weiter, einen Weg zeige ich euch, der erst mit dem Überragenden übereinstimmt. Also Geistesgaben, Gnadengaben sind wunderbar, begehrenswert, aber bewegen sich noch auf einer Ebene, die noch nicht die Ebene erreicht hat, die alles andere weit überragt. Und Segub heißt auf Deutsch der oder das Überragende. Der oder das Überragende. Wem unter allen Aposteln ist es gegeben, die Dinge niederzuschreiben, geoffenbart zu bekommen von Gott durch den Heiligen Geist, die erst nach den Beurteilungen Gottes, erst mit den überragendsten Herrlichkeiten, den Geheimnissen der Liebe Gottes übereinstimmen. Nur wem ist das gegeben? Dem Apostel Paulus. Ja, aber Paulus hat auch Brüder, was Apostel betrifft. waren die zeitlich vor ihm geboren? Ja. Erstens, die 12 Apostel sind berufen worden, solange Jesus Christus in Niedrigkeit vom Weibe geboren unter Gesetz war. Berufen, Jüngern und Aposteln eingesetzt. Saul von Tarsus wurde gerufen, nicht mehr von den, nicht durch den unter Gesetz vom Weibe geborenen, nach außen in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde über die Erde gehen, nur gesandt zu den verlorenen Schafen von Mose Israel, stimmt's? Ja. Sondern von einem anderen Mann, wir haben ja gehört in den ersten Stunden, ja, von dem, der gestorben ist nach dem Gesetz, das Gesetz vollständig befriedigt, zu Schweigen gebracht, ja. Jetzt vom Vater hoch erhöht und verherrlicht, von diesem verherrlichten Christus wurde dieser Saul von Tarsus als Jüngster der Zeit nach und Letzter, ja, der Qualität nach gerufen und sofort eingesetzt in die Sonderstellung. Er ist aus dem Stamme Benjamin, der Jüngste. Benjamin ist ein reißender Wolf, der in die Herde des guten Hirten einbricht und zerreißt, wer ihm zwischen die Zähne kommt. Stimmt das bei Saul von Tarsus? Unheimlich stimmt das. Aber am Abend seines Lebens, im zweiten Teil seines Lebens, macht er das Gegenteil. Teilt er Beute aus, und zwar was für Beute? Es geht deinem Knecht wie einem, der reiche Beute findet. Wo? Im Worte Gottes. Durch den Geist Gottes, in der Gnade Gottes, im Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes reiche Beute austeilt. So. Und jetzt? Und mit Segub, dem Überragenden, seinem Jüngsten, stellte er die Tore auf, hängte er die Tore der Vollendung ein. Mir ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Die Tore einzuhängen für das neue Jerusalem, für eine ganze neue Schöpfung. Und die Tore im neuen Jerusalem, die werden Tag und Nacht nicht geschlossen. Denn, wie heißt der Nachsatz? Denn Nacht gibt es da nicht mehr. Keine Sonne und kein Mond mehr, denn Gott, der Herr und das Lamm sind ihre Leuchte. Dem Apostel Paulus ist es gegeben. Das, was noch mangelt, zu ergänzen. Und diese Ergänzung ist ein Kleinod. Sind die Dinge, die bis dahin im Herzen Gottes verborgen waren, ihm geoffenbart. Und jetzt ein vorerst, ich gucke gleich auf die Uhr. Nein, noch wenige Minuten, die reichen gerade. Paulus, das Wort Gottes zu ergänzen. Wir haben gehört, was das bedeutet. Und siehe da, gleich die Schriftstelle, da dienen die ersten Verse des Römerbriefes zu der Aussage, zu der Erkenntnis, um die es jetzt geht, nämlich Römer 1. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften zuvor, Achtung, verheißen hat. Verheißen. Das, was Paulus ihm anvertraut worden ist, an diesen Geheimnissen und letzten Vollendungswahrheiten nach dem Herzen Gottes, Die sind in den vorhandenen heiligen Schriften der Propheten schon vorhanden, verheißen. Letztes Kapitel 16, Römerbrief. Vers 25. Dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium, bitte, meinem Evangelium, da geht noch die paulinischen Schriften hindurch, und der Predigt von Jesu Christo, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart durch prophetische Schriften nach Befehl des äonischen Gottes, zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte. Was ist mit dem, was Paulus zu verkündigen hat? Ich wurde vor Jahrzehnten belehrt, die Dinge, die dem Paulus geoffenbart worden sind, sind im Alten Testament gar nicht vorhanden. Falsch. Die waren alle vorhanden, aber nicht geoffenbart. Als Verheißung in dem Sinne verborgen. Nicht? Bitte. Wer von uns hat diese Passagen, diese zwei Verse noch nicht gelesen? Da schwur Josua. Josua, verflucht ist so. In seinen Tagen baute Hiel Jericho wieder auf. Wer hat das nicht schon gelesen? Wir alle haben das doch schon gelesen. Nein, überlesen. Was ist da drin? Paulus darf als weiser Architekt nur der Architekt, der macht mit wenigen Strichen den Entwurf für den Gesamtbau. So. Paulus, wie ich euch eben nur in kurzem beschrieben habe, woran ihr mein Verständnis im Geheimnis des Christus erkennen könnt. Ja. Nur in kurzen Zügen. Also, die Details für den kommenden Bau. Da sind Bauzeichner da, Bautechniker da, Spezialisten da und der Architekt überwaltet über alles, ob es seinen Gesamtplan und seinem Hauptentwurf entspricht. Das heißt, alle anderen Mitarbeiter an einem Bau haben sich diesen großen Zügen des Entwurfs des Architekten unterzuordnen und einzuordnen, vollständig anzupassen. So ist das. Und so finden wir nun in der ganzen übrigen Schrift die Einzelheiten, die Details von den gewaltigen Zeugnissen, die der Apostel Paulus als weiser Architekt Gottes nur mit kurzen Strichen bezeugen kann.
Ein Vers zu lesen.
Ja, gern.
Daniel 12, Vers 4. Wegen den Verheißungen nach späterer Zeit. Und du, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Mhm. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren.
Jawohl. Dankeschön.
Darf ich auch noch etwas fragen?
Ja.
Es heißt ja, um den Preis des Jüngsten hängt er die Tore ein.
Ja.
Da ist nicht nur Paulus gemeint, sondern wir auch.
Antwort? Ja. Antwort? Ja. Ja, wieso?
Also sind wir auch noch Opfer.
Stimmt das? Werden wir geachtet wie Schlachtschafe? Also, wurde unser alter Mensch samt dem Leib des Paulus, dieses ehemalig reißenden Wolfes, mit Christus gekreuzigt? Jawohl. Sind wir mitgekreuzigt worden? Sind wir identifiziert worden von Gott mit dem Lamm, das geschlachtet wurde auf Golgatha? Antwort, jawohl. Ja, bitteschön.
Ein Brot sind wir, die vielen.
Ein Brot sind wir, ein Leib, die vielen. Das verstehen wir auch, so erstatte ich an meinem Fleische, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus, für seinen Leib. Wisst ihr nicht, dass unsere Leiber schon Glieder Christi sind? Wissen wir das? Wenn meine kleine Zehe zerquetscht würde, geht das das Haupt etwas an? Ja, das Haupt muss gar nicht lange fragen, nicht? Die Zehe ist wohl zerquetscht, aber wer leidet noch mehr als die Zehe? Die Zehe weiß gar nichts von, nicht? Da tut es nur weh. Aber wer nimmt den Schmerz wahr? Das Haupt? Liebe Geschwister, ich mache kurz. Darf ich der Nachahmer des Paulus sein? Für Glieder am Leibe des Christus gibt es nicht noch solche Leiden und solche Leiden, und die er selbst verschuldet hat und so weiter, sondern nur noch Leiden als Glied am Leibe des Christus. Und zur Erklärung sage ich noch, hat Jesus einen Gehirntumor gehabt, Hirnkrebs oder Lungenkrebs? Ist sein Angesicht zu Lebzeiten, sein Kopf halb verfault? Wie wir das gesehen haben, Bruder Gogel und ich, ein ägyptischer Arzt in Zürich, der kam in dem furchtbaren Leiden zum Glauben durch die gläubige Oberschwester. Wir haben den besucht. So, sauber gewaschen, so kamen wir gerade dazu. Ein Drittel des Kopfes war nicht mehr da abgefault bei lebendigem Leib. Also gar nicht. Hat Jesus so etwas durchgemacht wie der ägyptische Arzt? Nein. Aber der ägyptische Arzt ist ein Glied an seinem Leibe, hat Jesus das also doch durchgemacht, also sein Haupt. Aha. Da hat der ägyptische Arzt etwas erstattet am Leib des Christus, was er in Niedrigkeit nicht. Ja. Fürwahr, er trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schmerzen, bitte. Da könnte der ägyptische Arzt sagen, nur meine nicht, nicht? Und andere, und tausende und unzählige Menschen auch. Aha. Aha. Erst die Gesamtheit der Glieder am Leib des Christus erfüllen dieses Wort. Er, das ist Christus, samt seinem Leib, na, trug unsere Krankheit, nahm auf sich unsere Schmerzen. So gewaltig sind die Dinge im Zusammenhang. Ah, noch zwei Punkte. Warum hat sich keiner der Brüder genannt? Ja, Bruder Mude steht aber auch noch geschrieben. Die Dinge, die dem Apostel Paulus so geoffenbart worden sind, die waren bis anhin verborgen in Gott. Und dann wird gesagt, nicht im Alten Testament, sondern in Gott. Dann sage ich, liebe Brüder, jetzt bin ich wieder überheblich, ihr kennt die Schrift noch nicht ganz. Dass in einem Psalm geschrieben steht, mein Gedanke, spricht der Geist Christi, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Was heißt das? Es gibt im Herzen Gottes nichts Verborgenes, was im Worte Gottes nicht schon festgehalten ist. Mein Gedanke, bei uns ist ja anders, nicht? Da geht der Gedanke mal ganz andere Wege, als der Mund spricht. Mit dem Munde segnen sie und ihrem Herzen fluchen sie, nicht? Bei uns. Im Worte Gottes sind die Geheimnisse Gottes alle vollkommen drin. Da fällt auch nicht ein. Und auf wunderbarste Verborgen, gerade im Alten Testament. So. So, genügt für heute früh. Die Stunde ist gekommen oder abgeschlossen. Gern.
Warum sagt Josua, verflucht vor Jehova sei der Mann, der dich aufmachen wird?
Ah, danke dir. Ja. So, ihr liebe Brüder, ich bin jetzt also nicht schuld, wenn die Stunde noch nicht abgeschlossen ist. Da. Und ich bin versucht zu sagen, Brüder, jetzt sollten sich noch 7 Brüder melden, nämlich Dinge, die ich aussprechen wollte und der Zeit halt nicht dazu kam. Ne? Verflucht. Ah ja. Ist Jesus zum Fluch geworden für uns alle? Alle Flüche des Gesetzes hat er auf sich genommen. Und alle Flüche, die alle Geschöpfe in der ganzen Schöpfung, die Geschöpfe betroffen haben, wurde er zum Fluch. Nicht nur für uns, Erstlinge zuerst, sondern zum Fluch der ganzen Schöpfung und zum Fluch. Er hat den Grund gelegt, indem er sich zum Fluch nach dem Gesetz hat machen lassen und zum Fluch der ganzen Schöpfung. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht und dann trafen ihn alle Flüche des Gesetzes. So weit.
Weiteres Band leer.